Pia, wie war der Urlaub?
Oh, anstrengend. Ihr hört es an meiner Stimme.
Hast eine kleine Verwandlung durchgemacht.
Also das, ich habe mir eine kleine Erkältung weggeholt im Zelt. Also es war, musste ein bisschen leiden.
Ja. Ah, Bones, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich, dass es geklappt hat diesen Sommer.
Ja. Wie hat es eigentlich, auf einmal kam die Nachricht, Bones ist am Montag dabei.
Eine Legende kehrt zurück.
Ich hab's gar nicht erzählt. Ich hab's heute erst in die Gruppe geschrieben.
Ja, sehr schön. Ich habe gehofft, dass du es nicht erzählst. Wochen, ich habe die letzten Wochen immer mal wieder ein bisschen geschrieben, auch über den HSV. Und da hat er einfach mal vor ein, zwei Wochen gefragt, ob man mal irgendwie gucken wolle, ob die Sommerpause irgendwie passt. Und dann hatte ich letzte Woche auf der Rückfahrt aus der Heimat, dem verfluchten Rostock, die Folge nachgehört und da hatte Muchel gesagt, dass Pia zwei, drei Wochen nicht da ist und dann hatte ich ihn geschrieben, ob es euch diese Woche passt.
Ja.
Ja. Und passt, dann hat es kurzfristig ergeben.
Was habt ihr so über den HSV denn hergeschrieben? Gab es irgendwelche...
Du warst schon sehr empöbelt.
Ich glaube, aber da muss also ich bin ja... Also ich habe gesagt, dass ich absolut gegen Polzin bin und dann habe ich aber auch gesagt...
Was ein Anfang! Geil!
und dann aber auch, habe ich auch ein bisschen geschrieben, so, was Kai immer für Leute trifft. Diverse Leute haben mir gesagt, Kais Formulierung, da muss ich immer schmunzeln. das irgendein Thema war es nicht, aber ich habe mich sehr an dieses Abgefeiere von Polzin aufgehangen, weil ich da absolut konträr bin. Also,
und da haben wir uns natürlich schon in der WhatsApp gebettelt und habe gedacht, okay, Bones, du musst auf jeden Fall als Gast mal wieder in den Podcast kommen.
Die Würze reinbringen, ne?
Die Würze, ja. Ja. Also, ja. Aber das können wir ja gleich nochmal drauf eingehen.
Ich habe sehr viele Fragen.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu.
Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau. Es klingt vertraut.
Viele Fans freuen sich gerade, dass Zuhörer freuen sich gerade, dass bei uns
mal wieder. Frau ist gerade nicht da.
Pia.
Ich hoffe, dass sie aktuell in ihrem Arbeitsurlaub Bia genannt wird.
Ja. Hoffen wir. Sie auch eigentlich sonst mal so nennen, ne?
Ja. Biera.
Hat Arbeitsurlaub.
Ja, natürlich.
Arbeitet. Immer noch, nach wie vor.
Workation.
Ist sie am Zelten, Campen und weiß es nicht. Und dafür haben wir Bones eingekauft.
Hallöchen.
Wir freuen uns sehr, bei uns ist es Kai, Muchel, ich, Gato. Wir sind auch mit dabei und haben ein Potpourri heute an Team. Also es wird eine sehr gute Folge werden. Allein schon, weil Bones da ist. Und Bones, du hast direkt mit einem Banger gestartet. Du bist gegen das Abgefeiere von Merlin Polzin, als das Intro lief, habe ich mir überlegt, was könnten denn die Gründe sein, warum man gegen den allseits geliebten, hochgeschätzten, verehrten und kurz vor Statue gebauten Merlin Polzin sein kann. Was stört dich?
Muchel hatte mich ja gefragt, so wie ich die Saison sehe. Also erstmal froh, dass wir nicht abgestiegen sind. Klassenerhalt wichtig, das gibt Geld und das...
Schön, dass du noch wir sagst.
Und ja, ist geil, wie du auf solche kleinen Details achtest.
Und eben aus der Heimat, aus Rostock und jetzt wieder...
und da hatte ich dann so gesagt, es gefällt mir alles wunderbar, aber man sollte halt auch schauen, dass man jetzt nicht... abhebt in der Wahrnehmung, dass man jetzt hier alles aus eigener Kraft geschafft hat, weil ich finde auch, man hat den Klassenerhalt als auch den Aufstieg im Jahr zuvor auch der Schwäche der anderen Gegner zu verdanken. Also man hat dort mit Wolfsburg eine Mannschaft mit einem 60, 70 Millionen Kader, die ja seit Jahren unter Wert sich verkauft und St. Pauli hat, glaube ich, geile Statistik wieder, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist. Wilde Zahl. Aus den letzten 10 Spielen einen Sieg geholt in der Rückrunde. Ungefähr in dieser Range bewegen wir uns ja. Das heißt, die letzten drei haben ja so gut wie gar nicht gepunktet. Und dazu kommt noch, dass ich der Meinung bin, dass Polzin auch sehr von den Transfers profitiert hat, die Costa und Stefan Kunz damals ihm noch vor die Nase gesetzt haben zum Ende der...
Im Deadline Day,
genau.
Aber so ist doch Fußball.
Also erstmal finde ich, auch ob die Transfers jetzt am Ende passieren oder am Anfang, sie sind halt da.
Nee, genau. Der weitere Weg ist profitiert deswegen, weil es ja nur Leihgeschäfte sind. Das sind ja keine Spieler, die haben sich jetzt ein Jahr über Wasser gehalten. Aber in diesem Jahr, finde ich, muss Polzin, und ich hoffe, er hat es gemacht, jetzt auch in der Sommerpause sich eine zweite Taktik überlegen. Denn immer wenn Vuskovic oder Vieira nicht gespielt haben, hat der HSV halt auch nicht gewonnen. Ne?
Kurz dazu, so. Aber auch das mit den Leihgeschäften ist ja eine Strategie, die sehr valide ist. Ist ja nicht irgendwie, dass man Cheatcode eingibt, sondern dass man sich erstmal über Wasser hält, vielleicht mit Leihgeschäften und oder man auch aufsteigt als Mannschaft, als Leihgeschäfte. Also ich sehe jetzt mal, keine Ahnung, so Hannover hat jetzt den von Bayern oder was weiß ich, man leiht sich da halt schon und wenn man da halt gut ist, also ein guter Manager ist, dann leiht man halt nicht irgendwie einen Kackspieler aus, sondern halt gute, die halt funktionieren, das ist ja auch Win-Win. Und natürlich ist es im nächsten Jahr schwierig, weil die dann weggehen, aber du kannst ja wieder neue ausleihen oder gegebenenfalls die so überzeugen,
Grünbeck,
eventuell Viera, man weiß es nicht, dass die natürlich dann da bleiben.
Ne? Genau, aber du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass du jedes Jahr 3 Champions-League-Spieler ausgeleiht bekommst. Also das,
aber wenn man jetzt zurückblickt, ist es ja schon mal, also für mich Man of the Season, Costa, der hat Unglaubliches geleistet und ich finde, den kann man jetzt ja nicht
irgendwie. Also mein Tick ist, um es runterzubrechen, immer wenn diese 3 Spieler oder wenn Vučković nicht gespielt hat, dann hat der HSV halt auch nichts geholt. Und dann hatte ich das Gefühl, Polzin hatte seine Taktik auf den Rücken dieser 3 als Rückgrat aufgebaut, Verteidigung, Mittelfeld, dass du halt ein stabiles Konstrukt hast, woran sich die anderen Spieler, vor allem Toru Nariga, der hat sich ja unter Vučković an der Seite von Vučković extrem stabilisiert und war ohne ihn ein richtiger Wackelfaktor. Und als denn er nicht da war, ist Polzin so ein bisschen wieder, es kam wieder der HSV aus den ersten 3 Spielen zustande gegen Gladbach, wo man zu Hause danach gegen St. Pauli hoffnungslos unterlegen war. Und es war dann wirklich ein Rumgeschiebe und irgendwann kam dann der lange Ball auf Glatzel. Und dann fand ich taktisch ein bisschen limitiert, dass die einzige Idee ist, wenn diese Stütze nicht im Spiel ist. So, und da hoffe ich, dass er, Polzin, sich in diesem ersten Jahr weiterentwickelt, dass er im nächsten Jahr mehr taktisch anbieten kann als diese eine Idee.
Ja, aber was sollst du für eine, also wenn die Spieler nun mal da sind, was sollst du für eine Taktik machen und so tun, als wenn sie nicht da sind? Also dann muss man doch das Material nutzen und dann finde ich es super. Wenn er sie jetzt nicht hat,
ein anderes Team,
dann wird jetzt irgendwas anderes kommen. Aber da finde ich, kann man jetzt irgendwie jemandem Vorwurf machen. Und zu dem allerersten Punkt auch nochmal, dass die anderen schlecht waren. Der HSV hat aus 34 Spielen 38 Punkte. In jeder anderen Saison hätten wir uns mit 38 Punkten auch in der ersten Liga gehalten. Das Argument möchte ich auch noch mal ganz kurz entkräften, uns, aber trotzdem schön, dass du
wieder. Ja, okay, da ist auch der HSV dann auch dann am Ende Glück im Spielplan. Ja! Also, weil. Ich meine, wann sind wir nach Frankfurt gefahren? Also als Riera irgendwie am Freitag am Vorabend sich mit der ganzen Presse von Frankfurt angelegt hat, wo die Stimmung am Kochen waren.
Ja, aber gut.
Denn danach spielt man gegen ein Freiburg, was aus der Euroleague kommt und dann am Ende Leverkusen, für die es um nichts mehr geht. Also diese 7 Punkte geschenkt.
I don't know. Also ich glaube, da gibt es auch wiederum Punkte, die wir knapp verloren haben. Also am Ende des Tages ist es ja die Tabelle lüchtig und nach 34 Spieltagen irgendwann pendelt sich mal Glück und Pech halt irgendwie ein. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt völliges überproportionales Glück gehabt haben zu den anderen
Fans. Ich muss sagen, ich widerspreche sogar euch beiden. Ich finde, dass Polzin für mich gerade lobenswert zu erwähnen ist, weil er es eben geschafft hat, mit Spielern, die erst die komplette Vorbereitung nicht mitgemacht haben und mit einer komplett neuen Mannschaft, damit 38 Punkte zu holen, ist, finde ich, einfacher als mit Spielern, die du am Anfang der Vorbereitung hast und mit einer Mannschaft, die irgendwie schon, die du aus der zweiten Liga hättest, schon zum größten Teil übernehmen können. Da hat ja einen kompletten Umbruch gemacht. Deswegen ist für mich nicht Costa Man of the Season, sondern Polzin. Costa hingegen kriegt von mir trotz dieser Deadline-Day-Transfers nur eine 2 und keine 1, weil der eine 1 wäre gewesen, er hätte Spieler verpflichtet, mit denen wir auch jetzt in der nächsten Saison, das waren gute Leihgeschäfte, aber Leihgeschäfte sind eben mit dem Risiko behaftet, dass du in der nächsten Saison nochmal wieder Glück brauchst.
Du kannst dich jetzt nicht drauf aussuchen, und nur ein
Punkt noch dazu, zu was glaube ich ganz gut ist an Bones, in meinen Augen herbeigezogener Kritik, ist, dass es eben
ist alles fundiert.
Es ist eine Meinung. Dass das eben die Messlatte mal wieder dahin bringt, wo sie auch hingehört. Und das ist, dass der HSV nächste Saison eben alles dafür tun muss, irgendwie auf Biegen und Brechen, die zweite Saison ist noch schwerer als die erste Saison in der ersten Bundesliga, auf Biegen und Brechen drin zu bleiben. Und ich glaube, dass Bones Malerei inhaltlich meiner Meinung nach an ein, zwei Stellen nicht ganz von mir aus persönlich nicht nachvollziehbar ist, aber extern nach draußen unglaublich viel helfen kann, weil der HSV in der nächsten Saison mal auf Platz 17 oder 18 dürfen die Medien halt und der HSV selber erst recht nicht die Nerven verlieren, ja? Und da darf dann keiner sagen, ja, okay, ey, letzte Saison war doch überragend und wir wollten doch eigentlich Richtung UEFA Cup und jetzt sind wir irgendwie 17 oder 18, jetzt sind wir auf dem Abstiegsplatz. Das kann mir nicht ganz gefährlich werden, weil wir müssen damit rechnen, dass wir nächste Saison bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg kämpfen. Wenn nicht, sind wir alle glücklich. Aber wenn das passiert, dürfen wir nicht überrascht sein.
Ja, es, also ich würde es nochmal so sagen, ich finde die Story von Polzin ja auch geil. Ein Kind, was in HSV-Bettwäscher geschlafen hat, jetzt diesen Verein trainieren kann. Ich finde aber auch, er hat, wenn diese Transfers nicht gespielt haben, die Saison, hat er mir taktisch zu wenig angeboten, dass ich sage, okay, das ist erstligareif. Und ich bin gespannt auf dieses zweite Jahr, ob er sich da jetzt auch weiterentwickelt hat als Trainer.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn ich Polzin wäre, wenn ich der Karriereberater von Polzin wäre, und Gott sei Dank bin ich es nicht, dann würde ich ihm jetzt empfehlen, den Verein zu wechseln. Weil ich glaube, dass er jetzt beim HSV das Maximum rausgeholt hat und seine Entwicklung, und das hat man ja zwischen den Zeilen auch gehört, dass er den HSV über alles liebt, aber sich eben nicht nur als den HSV-Trainer sein Leben lang vorstellt, würde ich an seiner Stelle jetzt die Segel streichen und sagen, nächste Saison nochmal diese schwere Aufgabe zu übernehmen mit einer neuen Taktik, mit einer neuen Mannschaft im zweiten Jahr. Kann man machen, geile Herausforderung, als Hamburger Jung läuft man nicht weg.
Aber taktisch clever, weiß ich nicht. Aber ich glaube, er würde nirgendwo anders so viel Zeit bekommen. Er ist der Aufstiegstrainer, er hat jetzt den Klassenerhalt geschafft.
Ich glaube, dass er an Ansehen gewonnen hat. Also die Leistung, er ist der Aufstiegstrainer, er ist der, das war jetzt ja auch nicht mal kurz ein paar Spiele gut performt. Er hat in der Aufstiegssaison gut performt und er hat jetzt konstant unter schwersten Bedingungen in der ersten Liga gut performt.
Wobei ich das auch mit Sternchen versehen würde, diese Aufstiegssaison mit 59 Punkten. Das ist auch an Schwäche der Gegner ein bisschen so geschuldet, dass man da mit 59 Punkten
hochgeht. Man kann auch alles schlecht reden.
Was?
Also man kann alles.
Ja, aber Tim Walter war, glaube ich, guckt gerne mal nach, aber ich glaube, hat Tim Walter einmal unter 60 Punkte geholt und hat dann irgendwie kam dreimal auf Platz 4 oder so.
Aber am Ende ist es der Aufstieg, ne? Also so.
Ja, genau. Ja, aber ich meine halt immer, diese Einordnung ist mir halt wichtig, dass man nicht alles abfeiert, weil man hochgeht oder jetzt 13. oder 12. jetzt geworden ist, sondern gucken im Verhältnis, war das alles wir oder hat der Rest der Liga auch ein bisschen durch die eigene Schwäche ein bisschen beigetragen, dass wir dann durchschwimmen konnten.
Aber ist das nicht auch wie in der Schule so, das Zeugnis, also dein Abschluss, da fragt irgendwann kein Schwein mehr nach. Also
und genau,
halt 38
genau,
Punkte, ne?
Also genau.
Nicht, dass und ich glaube auch nächste Saison haben wir wieder 2-3 Teams, die da unten wirklich nicht mehr als 30 Punkte gefühlt machen.
Ja, also wirtschaftlich ist Paderborn auf jeden Fall hinter dem HSV, ne? Also genau, da, das sollte man auf jeden Fall das Mindestziel sein, mindestens Richtung Relegation.
Und auch wenn ich mir jetzt überlege, wo würde ich als ein Merlin-Polzin jetzt hinwechseln, also zu den Top 8, ich sag jetzt mal, ist die Tür noch zu irgendwie, ist Quatsch, und dann bleibt ja fast nur noch sowas übrig wie Gladbach, Union, Mainz und dann so nach Bremen, Köln und so willst du ja auch irgendwie nicht so richtig. Und ob das da dann geiler ist, so ja, die haben vielleicht im Schnitt ist das Einzelspielerniveau ein bisschen höher, aber ich finde so gerade so die Zusammenarbeit mit Klaus Costa, dann hast du hast jetzt
in ist das den, Gesamtkonstrukt.
Du hast in den Kader jetzt, also du kannst gut mitsprechen, dann findest du da einen Kader vor, wo dann du vielleicht gefühlte vier Linksverteidiger hast und kein Rechtsverteidiger. Und jetzt, ich finde die Kaderplanung halt einfach.
Du weißt, was du hast.
Genau, und ist sehr gut. Also, es ist Klaus Costa, für mich absolute Volleins mit Sternchen. Sein Job war, einen sehr guten Kader hinzustellen und den hat er erledigt. Und was jetzt nächste Saison ist, und wenn er nächste Saison das nicht schafft, dann ist sein Job halt nicht gut. Aber wenn er es halt wieder schafft und so ist mit Laie, dann ist halt wieder super. Und
Du hast gerade die zweite PayPal-Zahlung bekommen von C. Costa. Ja. Schon das zweite Mal, dass du ihn hier mit einer 1 mit Sternchen
hast. Aber bist du sein Berater? Oder ich bin der Berater von Paul Zieh und Karriereberater von Costa.
Ich glaube nur, dass er mit dem HSV schon sehr, 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 sehr gut wird. Und ich bin positiv gespannt, weil ich so Grönberg halten und so. Es sind viele gute Entscheidungen jetzt schon, an denen sie arbeiten. Aber gut. Was haben wir noch außer...
Ja, wenn wir schon bei den Personalien, bei den Management-Personalien beim HSV sind, können wir eigentlich direkt weitermachen. Muchel,
ja.
Könntest du dir vorstellen, solche Lautsprecher wie, ich meine, ich habe jetzt bei Magenta TV Kloppo und Thomas Müller gesehen,
ja.
Die hauen ja einen raus, das ist ja eine neue Art der Fußballpresse, ja, also die reden durcheinander, die sind locker, die machen Witze, die machen Entertainment und trotzdem sind das ja absolute Fachmänner. Könntest du dir solche Lautsprecher beim HSV vorstellen, als
Volksparkett?
Ja, nicht als Volksparkett, sondern als Management und bei den Pressekonferenzen sind wir ja immer sehr gediegen und zurückhaltend.
Aber ich glaube, das ist einfach ein komplett anderes andere Art von also ich meine, die sollen unterhalten, das würde ich im Management einfach von keinem erwarten. Also das wäre für mich der Fehler.
Ich finde, dass Thomas Müller und Jürgen und Klopp auch während ihrer aktiven Zeit bei ihren Vereinen und hatten die doch auch immer eine ganz
Art und Weise,
offene Art. Also finde ich, die waren schon also Ausnahmedarsteller, auch während ihrer aktiven Zeit immer.
Ich glaube, sie füllen das jetzt aus, weil sie diese Rolle jetzt gerade haben, halt als Unterhalter sozusagen, als Moderator. Wahrscheinlich würden sie, wenn sie jetzt bei uns wären, als Trainer oder als was auch immer, wäre es wahrscheinlich anders. Wir wissen ja, wie Klopp als Trainer ist natürlich auch unterhaltsam, aber jetzt lässt er sich sehr, sehr anstiften von Thomas Müller, gefällt mir gut.
Thomas Müller war auch ein Pressesprecher während seiner aktiven Zeit.
Ja, absolut. Man muss gucken, ob es nicht irgendwann too much ist, aber da habt ihr es ja alle mitbekommen mit Völler, wie er schön, sehr schön ein subtil auf den Deck gegeben hat, nach dem Motto,
nach dem Spiel hat er sich entschuldigt, der Klopp.
Ja, richtig, nach dem Spiel bei Nagelsmann fand es also eigentlich gar nicht witzig, ne? Hat sich sehr
reserviert.
Ja, Rudi Völler fand es auch überhaupt nicht witzig.
Aber war es eine Entschuldigung? Immer danach, war doof von mir, aber dieses richtig Entschuldigen war nicht. Also ich glaube, die Tür hat er sich irgendwie noch, er meinte, es war eine dumme Aktion, aber ich habe jetzt irgendwie keine Entschuldigung im Sinne von, ey, tut mir leid, es war ein.
Aber Nagelsmann hätte sich auch entschuldigen können.
Ja.
Also, ich finde, für seine Cappy, die er
gegeben hat. Ja, also das Outfit-Ding ist generell fragwürdig bei Nagelsmann.
Hat er korrigiert. Zur zweiten Halbzeit ein anderes T-Shirt angehabt als
er. Der hatte drei Shirts an.
Dreimal daneben.
Zu Recht, weil wahrscheinlich das Feedback immer fatal war. Ja. Zu Recht auch. Also was zieht der an? Aber schon lange. Das ist nicht das erste Mal.
Also wirklich, da ist die Modepolizei, muss da sehr häufig eingreifen.
Kriegt er wahrscheinlich mehr bei WhatsApp so. Nee, das ist auch nicht das T-Shirt.
Er hat einen Berater, der bei Twitter mal durchscrollt und sagt, schon wieder ziemlich viele negative, ich würde in der Halbzeit nochmal wechseln.
Aber oder er denkt, er schwitzt alles mal an, denkt, okay, dann behalte es lieber,
bevor du es zurückgibst. Dieses Marco Polo, dieses gestreift, das sieht immer für mich so ein bisschen, das sieht aus wie so Two and a Half Man.
Aber nochmal zurück zu diesen Lautsprechern. Also ich finde, ich habe das Thema bewusst angesprochen, weil ich finde, dass wir beim HSV letztes Jahr super damit gefahren sind. Es ist weniger nach außen gedrungen jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Wir hatten einfach Chaotenjahre, was so die Zusammenarbeit, immer wieder haben Leute was gesteckt und so weiter. Es kam immer wieder was raus. Deswegen kann ich verstehen, dass man da jetzt sehr vorsichtig war in den letzten ein, zwei Saisons. Und das hat ja auch gut funktioniert. Und trotzdem sehe ich die Zukunft einfach. Bei den Lautsprechern, ja.
Aber das eine hat ja mit dem anderen nichts so.
Doch, ich glaube schon, dass man beim HSV sich schon dagegen wehrt, irgendwie dann auch mal irgendwie vor der Kamera Spaß zu haben, zu lachen, mal offensiv rauszugehen, mal Witze zu machen, mal ein bisschen mehr zu erzählen. Es ist immer so, ich versuche möglichst nichts Falsches zu sagen, ich versuche möglichst zurückhaltend zu sein, möglichst wenig zu sagen und arbeite die Presse ab. Und ich finde da lernt man jetzt so ein bisschen das auch, also das haben sie wie schon während der aktiven Karriere gemacht, dass man dieses Zusammenspiel mit der Presse kann ja auch helfen, dass die Presse einfach ein positiver darstellt, Lust hat, also das geht ja nicht immer nur nach hinten.
Ich finde, dass der HSV da ziemlich viel gut macht. Also wenn ich mir da die Pressearbeit anschaue und also auch wie sie auf Social Media agieren, also ich finde, da ist so viel dabei, sei es bei TikTok, bei Instagram, also alle Social Media Kanäle, ihre WhatsApp Kanäle und. Ich finde, dass sie da sich sehr, sehr, sehr unterhaltsam geben und versuchen da mit der Zeit zu gehen und auch alles versuchen da jeden mitzunehmen. Und
die Frage wäre auch, an welcher Stelle sie noch unterhaltsamer sein könnten, so. Also wenn, ich sag mal, Klopp oder Müller jetzt, willst du die Pressekonferenz jetzt noch? Philipp Lange macht die sehr gut irgendwie.
Aber ich finde übrigens auch sehr unterhaltsam.
Was willst du? Ja, genau, oder was will man da genau?
Ich finde immer, du kannst die Pressekonferenzen und die Interviews vor und nach dem Spiel einfach noch witziger und offener und lustiger machen. Und das ist immer eine sehr angespannte, konzentrierte, nichts falsch machen Mentalität.
Aber das ist diese
Passivität, die sieht man dann zum Teil auch auf dem Spielfeld, finde ich. Wenn du da mal ein
bisschen locker bist. Das ist
wow. Ja? Also das ist ja, das eine sind ja Unterhaltungsmoderatoren und das andere sind ja, wie man auf der Presse als Spieler.
Ich rede ja jetzt nicht, dass wir ein Unterhaltungsmoderator, ich meine auch grundsätzlich die Interviews von den Spielern und so weiter. Also das.
Du schwimmst gerade.
Aber die reagieren ja nur auf die Fragen der Fernsehsender. Also wenn dann Sky Reporter fragt, irgendwie, ja, was war das in der 58. Minute? Da kann er ja nicht rumblödeln. Ja, da habe ich wohl geschlafen, sorry.
67.
Ja, mein Ding, ich habe gerade am Bier gedacht.
Du kannst ja dann das mal erklären, wie die Situation zustande gekommen ist, auch im negativen Fall. Du musst ja dann nicht immer sagen, deine, also wie oft hören wir, da habt ihr euch ja auch schon oft beschwert, Standardantworten, wo gar nicht mehr auf die Frage eingegangen wird und wo die Leute dann auch nicht sympathischer rüberkommen, wenn sie auf eine Frage gar nicht antworten, sondern irgendwie alle Spieler das Gleiche sagen. So, und das, finde ich, muss ja jetzt so wirklich nicht sein und ich finde...
Also willst du echte Emotionen statt diese Standsfragen
haben? Also du kannst auch echte Emotionen und echte Antworten geben, ohne dass du danach an die Wand genagelt wirst. Und ich finde, das zeigen einfach
so Spieler. Also ich schwer in so einer Cancel-Kultur. Ne? Also ich, weiß ich nicht.
Ja, du siehst ja jetzt, was du, also die, als wenn ich Spieler wäre, ich würde jetzt, wenn ich, klar, so Müller so über den Ding stehen würde, kann man es mal sagen, aber man tritt halt super viel los. So, ich meine, Kloppo mit dem Noch hat er jetzt ja auch alles losgetreten und das meint ja wahrscheinlich Völler so, ey, so müssen wir zusammensetzen, was ihr dann da alles so lostretet, wenn ihr so flapsig das her sagt. Ich finde es natürlich gut so, weil die erfrischend entertaining sind, aber ich, ich glaube, als dem HSV das... Raten, so ist also Persönlichkeit, würde ich sagen, je nachdem.
Und du siehst sie dann irgendwie an so einem Klopp, wenn du zu flapsig bist, dann vergisst du dich in einem Moment und dann greift die Presse ja genau so ein Wort auf, was dann mal so flapsig raus.
Ja, aber dadurch schon, ne? Ist doch jetzt auch nicht großartig was kaputt gegangen. Also nee, ich sag nochmal.
Naja, es gab ja diese Pressekonferenz.
Weil Muchel auch zurecht gesagt hat, dass man da auch auf den Punkt kommt, weil Muchel ja auch zurecht gesagt hat, Kai, jetzt stimmt so. Ich finde, dass die Interviews manchmal, und das geht jetzt gar nicht, dass da künstliches Entertainment rein soll, aber ich finde, dass die Interviews sowohl von den Spielern vor und nach dem Spiel als auch auf der Pressekonferenz kannst du ja doch ruhig mal ordentlich Rede und Antwort stehen und musst nicht Angst haben, dass dir dann irgendwelche taktischen Anweisungen irgendwie um die Ohren fliegen oder dass du da irgendwie irgendwas austrittst, was du nicht mehr reparieren kannst. Weil ich glaube, du kannst auch mal ein, zwei Sachen falsch formulieren oder falsch dargeben, dann reparierst du es halt im nächsten Interview und sagst, ey, so habe ich das gar nicht gemeint. Und außerdem hast du auch den Vorteil, dass die Presse von gestern nicht mehr, keinen mehr interessiert.
Nagelsmann wurde ja am nächsten Tag genau zweimal dieselbe Frage von Klopp gestellt. Das heißt, er hat dann auf einmal ein Thema, was er eigentlich gar nicht gebraucht hätte.
Finde ich, kann Nagelsmann sich aber auch nicht beschweren, dass wenn er Bundestrainer ist, dass er dann zu ein, zwei Pressemeldungen gefragt wird. Also da dann dünnhäutig zu reagieren, finde ich, ist dann auch, muss er abkönnen in seinem Job. Wenn du Bundestrainer bist, musst du das mitmachen können.
Ja, aber was heißt okay? Ja.
Sorry. Habt ihr Holland, die Niederlande, kennt ihr? Ich habe gestern, die haben ja 2-2 gespielt gestern.
Ja, so. Ja, genau.
Und davor gibt es auch immer diesen nach links, nach rechts, und da gibt es so einen, diesen Oranje-Bus, da gibt es auch einen Instagram-Account.
Ich kenne nur den Curaçao-Bus.
Ja, der ist unfassbar, ne? Ja, das ist der Teambus von Curaçao, für alle, die es, für die ganz wenigen, die es vielleicht auf Instagram noch nicht gesehen haben. Das ist so ein alter Schulbus, wie man den wahrscheinlich auf Curaçao hat, drin mit so Stroh verkleidet und ohne Fenster und also sehr authentisch, muss man
und
sagen.
Und da drin sind sie am Feiern. Also ich muss sagen, Curaçao, den besten Swag, der...
Der ist ja Weltklasse.
Ja. Und überleg, stell dir mal Schlotterbeck und keine Ahnung was in so einem Bus drin vor. Und das muss ich sagen. Also
so
ist,
geil.
Ist, die leben es einfach anders. Die Jungs Curaçao, die haben einfach... Also einfach 6 Wochen.
Haben es verstanden, ne?
Ja, und das ist auch das Geile. Die haben wirklich ja gar nichts zu verlieren. Und mit dem Tor gegen Deutschland haben sie sowieso schon mal alles gewonnen. Ja. Also das ist hat schon mal Weltklasse. Aber dieser Oranje-Bus, der ist so ein orangener Bus und auf dem sind meistens immer diese Lautsprecher. Und dann kommt dieser links nach rechts. Und das ist ins Leben vor, weiß nicht, 10 Jahren, aber für mehreren Jahren schon relativ lange her, von einfach Fußballfans. Die haben so einen alten Bus dann gebaut und umgebaut. Und da dachte ich mir... Wäre das nicht mal was für uns? Wie geil wäre so ein HSV, meine Frau-Bus, auf der ist denn so, oder von irgendeinem HSV, wenn man da so auf Auswärtsfahrt fährt mit so einem Bus, hat man immer irgendwie so einen Anker, dann parkt man da irgendwie geil und hat einfach eine super geile Fahrt. Kleiner Haken natürlich, die müssen den halt wirklich auch krass in Stand setzen, das ist so ein altes Ding, aber haben den von innen, guckt man den Instagram-Account aus, halt natürlich perfekt auf Party, auf Trips halt ausgebaut und er reist ja wirklich überall hin, in die USA und Europa und keine Ahnung, wo er schon überall war. Da würde ich sagen, wenn man so einmal hätte oder mieten könnte, wäre Weltklasse.
Toll.
Nee, finde ich aber, bin ich bei
dir. Und der mit Haltestellen, wenn du nach irgendwie Köln fährst.
Ich glaube, das wäre der Renner. Wäre immer ausgebucht von den HSV-Fans, glaube ich.
Ja, es wäre natürlich cool, wenn man das so in seiner, also der
Mochelschüttel mit dem Kopf.
Ja, hier ist wieder ein Eventi, der rechts neben mir sitzt.
Ja, aber was ist, wenn du, sagen wir, mit deiner Gang, irgendjemand wäre so ein Bus-Fanatiker und der hätte so einen Bus und sagt, hey, komm hier, heute wieder auswärts fahren, mit dem Bus fahren.
Aber warum soll der HSV den nicht stellen und das so als zusätzliche Fanaktion machen?
Ja, kann auch, also... wäre cool. Aber
ich glaube, also ich mein, es gibt auch um das Stadion gibt es so viel drumherum bei unseren Heimspielen. Du kannst
ja, Auswärtsfahrt. Du mietest ein so und dann sammelt ihr die Fans nach Köln irgendwie in Haltestelle.
Ja, aber das ist so lustig, weil da merkt man einfach, selber, dass ihr einfach auch keine Auswärtsfahrer seid. Seid ihr schon mal auswärts irgendwo hingefahren?
Also ich fliege
jetzt,
nur.
Und ich meine jetzt nicht damit irgendwie nach Düsseldorf in der Altstadt und dann nochmal schnell irgendwie rüber zum Spiel. So, also keine Ahnung, wenn ihr als Auswärtsfan nach Gelsenkirchen fahrt, jetzt nur mal als Beispiel, dann kommst du am Bahnhof an, dann empfängt dich die Polizei da. Wenn du Glück hast, kannst du noch mal irgendwo auf Toilette gehen oder kannst du noch mal irgendwas zu trinken holen. Ansonsten wirst du in diesen Bus gesteckt und wärst direkt zum Stadion gefahren.
Wir sind ja schon im Bus von Hamburg. In dem Fanbus fahren wir geil.
Okay, also du wirst jetzt einfach mit dem Bus...
Den mieten, genau, und dann können HSV-Fans dazusteigen.
Das ist unser Bus. Ja. Okay. Da nur Abschlaglieder gespielt.
Genau.
Das ist unser Bus, Hamburg nach Gelsenkirchen und die Fahrt Jalla. Okay,
also du wirst ein Reiseunternehmen für HSV-Fans machen.
Und nee, einen eigenen, einfach einen alten Bus umbauen.
Und die Busmiete kriegst du ja wieder rein durch die Buchungen.
Okay. Ja, oder wir vermieten das vielleicht auch nicht.
Ich habe jetzt gedacht, du willst jetzt irgendwie als Eventi den Bus in Gelsenkirchen abstellen.
Ich sehe schon den HSV, meine Frau, Fanbus.
Ja,
Buche am Steuer fährt das Ding.
Ja, super geile Idee. Und dann hat man, wir sind hinten drin, haben eine gute Ausfahrt, also die Rückfahrt, na gut, Rückfahrt ist Rückfahrt, ne? Wenn man schnell zurück willst, hast du natürlich mit Zitronen gehandelt, weil das Ding kann wahrscheinlich nur irgendwie 100 km/h fahren, wenn es gut läuft, bergab.
Ja.
Aber so die Hinfahrt aus Hamburg, wherever, ist natürlich, und stell dir mal vor, wir spielen dann noch irgendwie so ein Conference League Ding im Osten und dann schipperst du damit in den Osten und dann drin kannst du im Zweifelsfall wahrscheinlich auch irgendwie pennen und immer wo du da bist, sind ja auch die HSV-Fans ein bisschen, du bist ja so ein leichter Magnet dann auch und da geht's dann
immer ab. Ich sehe den Bus jetzt schon über Grenze, gerade die Grenze nach Polen rüber.
Er kommt nicht bis zur Grenze.
Ja, und zurück kommen auch nicht immer alle, ne? Muss man sagen. Ein, zwei werden immer da gelassen.
Ja, aber dann kannst du
noch. Was würdest du also nehmen für so ein Ticket? Nach Gelsenkirchen?
Ja, für die also wenn du es machst, dann alle die Leute, die
correct 2000?
sind. 1887 Euro. Die correct sind for free rein. Das ist ja dann unser Bus und wir bestimmen da, was, welche Musik gespielt wird, wer da mitfährt. Nur Freunde und Familie, also nur Freunde. Und dann
keine Familie.
Familie, dumme Idee gewesen. Nur Freunde.
Ja, noch nicht ganz durchgedacht, das Konzept.
Und dann, also natürlich ist es jetzt nicht realistisch, weil auch keiner hat Bock, um sich um einen krassen Bus zu kümmern. Aber wenn man einen hätte, wäre es geil.
Okay, also da haben wir was gelernt von den Gegnern von Deutschland.
Ja, es sind ja potenzielle Gegner noch. Aber
ganz kurz, wie sind Sie jetzt aus den Niederlanden mit dem Bus in die USA gefahren?
Es ist, glaube ich, auf Insta-Account. Haben ihn auf jeden Fall sind überführt. Wahrscheinlich per
Boot. Oder Tunnel. Es gibt so einen Geheimtunnel.
Aber musst du mal gucken, der Account ist auch natürlich nicht klein, er ist, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber...
Oranjebus.
Ja.
Habt ihr es eigentlich mitbekommen, wenn wir gerade bei dem Thema WM sind, Oranjebus, Haken dran, wer aber auch eigentlich lieber einen Bus hätte parken sollen, ist nämlich unser Spieler Muheim, der hat es aber nicht gemacht, sondern der hat leider ins eigene Tor getroffen. Werde eingewechselt in die, ich glaube, 89. Minute rum. So,
ich glaube, keine zwei Minuten auf dem Feld. Oder, nee, 6 Minuten war er ungefähr. Ja. Ne?
Und da feiert man noch, dass er jetzt bei der WM dabei ist. Der Arme, tut mir leid. Ja. Also,
verliert das entscheidende Kopfballduell.
Ja.
1-1 Katars erster WM-Punkt.
Ja, Wahnsinn, Katar, come on.
Wirklich. Ich habe das Spiel gesehen, es war aber geisteskrank, wie viel die Schweiz auch vorher liegen lassen hat. Das alte Sprichwort, ne? Wenn du ihn vorne nicht machst, kriegst du ihn irgendwann hinten rein.
Ja. Habt ihr das Deutschlandspiel, habt ihr geschaut?
Ja.
Ja, klar.
War.
Also ich habe 5-0 getippt, dachte noch eher so vielleicht 6-0. Ich dachte schon, die sind wirklich richtig schlecht so. Und so war es ja dann auch. Also war jetzt noch nicht mehr so eine, also Deutschland auch einfach gut dann, oder weiß man nicht, wie gut sie sind. Aber ich fand es zum Beispiel gut, jetzt die Presse, dass da, es wurde jetzt nicht geschrieben so, wir haben gewonnen, aber mein Gott, was ist der Sieg wert? Also es ist schon so ein bisschen Euphorie, finde ich.
Ich hatte bei dem 1-1, habe ich schon gesagt in unserer Runde, ich sage, pass auf, die Bild-Zeitung, wenn es jetzt beim 1-1 bleibt oder wir verlieren, dann heißt morgen die Titelüberschrift, Houston, wir haben ein Problem.
Ja.
Und nach dem Spiel, was haben sie getitelt? Houston, wir haben kein Problem. Also,
Muchel, du hättest da...
Es war...
Oder sie hat einen Klopp-Spruch aufgenommen, wie lange stellt Nagelsmann noch? Irgend sowas hätten sie gemacht.
Ja, aber da sind wir wieder beim Thema, ne?
Ja.
Und da wird das wieder rausgeholt.
Genau.
Also, ja. Aber ich glaube, das ist gut. Brown kann man nur Bayern beglückwünschen für vermutlich 50 Millionen, dass sie ihn verpflichten werden. Also der Kollege top.
Ja.
Ja, Metscher auch noch, einer, den kaum, den nicht alle auf dem Zettel haben und wo die Experten aber schon vor der WM gesagt haben, das könnte der Shootingstar der Deutschen werden, der Neue. Und ich finde es beeindruckend, wie er sich da in so einem mit Stars bespickten Quartett da nochmal in den Mittelpunkt stellt. Und ich finde es noch beeindruckend, wie er seine Schienbeinschoner trägt oder seine Stutzen und zwar gar nicht. Also er hat die immer nur so bis über die Knochen rüber und ich weiß gar nicht, warum das erlaubt ist, weil ja eigentlich immer alle...
ich glaube, es gibt keine Regeln dafür, wie groß die sein müssen.
Ist herrlich, weil da macht er so die Ausnahme und ist so der Lässige, der so gefühlt, ja, kein Bock auf Schienbeinschoner und lauf hier, ich will hier ein bisschen Fußball spielen. Im Gegensatz zu Mr. Alemann Kimmich, der das Trikot immer noch so ehrlich, auch bei Bayern ist mir das immer schon in der Champions League aufgefallen, in die Hose steckt, ja, und immer aussieht, als hätte er die Hose unterm Bauchnabel und gehört sich ja eigentlich auch so, aber macht natürlich keiner mehr. Und
also bei diesem Kimmich-Ding, ich habe ja immer so, also wenn man die mal bei Social Media auch mal bei anderen Seiten irgendwie so sieht, wenn er mit seiner Familie unterwegs ist, der wirkt immer relativ locker. Ich glaube, dass das mittlerweile, dass das auch so ein Ding ist wie bei, keine Ahnung, Verena Poth oder wie sie nicht alle heißen, dass sie gemerkt haben, okay, das ist so ein Signature-Ding, das funktioniert bei mir und diese Hose rein und irgendwie eher so diesen verklemmten und Strebertypen.
Oder auch als Stil. Also ich finde es irgendwie, wenn man so sein kleines eigenes Ding hat, ist es doch irgendwie geil.
Ja, damals früher, ich glaube, dass er das jetzt explizit auch durchzieht, das Ding so. Das ist
Man kann ja auch in die Menschen nicht reinschauen. Vielleicht ist es Aberglaube, vielleicht ist das so ein Running Gag mit seiner Tochter oder sein Kind hat er ja und vielleicht sagt die das, Papa soll das mal reinstecken und er macht das irgendwie, dass es so ein Ding zwischen ihm und seinem Kind ist. Wir wissen es nicht.
Ich würde es mal negativ auslegen. Also ich leg's ihm nicht negativ aus,
genau, dass er es jetzt
so auf Krampf macht.
Ja. Und Nagelsmann so. Schon.
Das kann man,
die Cap
hier aber obwohl alles ist geil in der Nationalmannschaft. Auch Nagelsmann ist geil.
Aber wir hatten gestern kurz gesprochen in der Tipprunde bei uns. Ich hatte reingeworfen, ob man Sané hätte den Elfer schießen lassen müssen. Einfach ja, für Selbstvertrauen.
Hätte er geschafft, den noch zu verschießen gestern. War nicht sein Tag.
Immer. Ja. Und Gato hat dann gesagt, nein, ist kein Quali-Ding mehr. Der schießen soll auf der Eins, der muss auch den Elfer schießen. So. Ja.
Finde ich auch. Also du musst irgendwann anfangen und sagen, ey, Entwicklung ist immer wichtig, aber beim Turnier sind wir jetzt auch nicht mehr da, uns irgendwie großartig noch irgendwelche Spieler aufzubauen oder zu entwickeln, sondern auch gegen so einen vermeintlich Kleingegner, weil ich finde, man hat beim 1-1 schon gespürt, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass da so eine Verunsicherung irgendwann nochmal entsteht, also nach dem 1-1. Und ich meine, guck dir HSV gegen Werl an, ja, da bin ich ja auch dann großer Fan, also erste DFB-Pokalrunde, sind ungefähr die gleichen Kräfteverhältnisse wie bei Deutschland gestern und da sage ich auch, warum da immer gleich schon irgendwie den zweiten Torwart irgendwie nochmal ein bisschen experimentieren, so reingehen, als müsstest du da, und das ist ja im wahrsten Sinne, als wäre es ein K.O.-Spiel, ist es ja sogar.
Aber das haben die Deutschen gestern nicht gemacht. Ich finde nämlich, dass sie nicht so reingegangen sind, sondern ich fand so mit Hackespitze 1, 2, 3, ich fand es war teilweise zu überheblich. Und deswegen
rechts. Nee, fand ich nicht.
Doch. Ich fand es schlecht, also ich fand das Zusammenspiel zwischen Wils und Sané nicht gut. Also man merkt, dass Wils und Karl viel besser gematcht haben in dem Testspiel als Sané und Wils.
Ich glaube, du kannst solche Mannschaften, und es gilt ja dann auch beim HSV in Werl, du kannst solche Mannschaften dann halt nicht runterkämpfen oder erdrücken, weil die stehen sowieso schon relativ passiv und verteidigen mit allem, was sie haben. Die musst du, und Nagelsmann hatte die Spieler im Abschlusstraining, die Offensive, hat er nochmal 100 Mal um irgendwelche Plastikmenschen umdribbeln lassen und Torschütze trainieren lassen, weil darauf wird es ja ankommen, dass jetzt wieder Verbindung, weil wir der HSV-Podcast sind, zu Werl, dass du gegen die Mannschaft, die tief steht, dich irgendwie durchkombinierst auf engstem Raum, Ableger trainierst und so war es ja dann auch mit Wirtz, der den dann einfach abprallen lässt und Metscher macht ihn dann, also es war ja eine Doppelpasskombination und das brauchst du ja gegen so einen unterlegenen Gegner.
Um mal wieder auf den HSV zu kommen und zum Thema Transfers, weil das sind ja wieder Themen, die uns hier auch bei Instagram reingeflattert gekommen sind mit den Fragen, was gibt's Neues auch in der Transferfront und Hannes Herrmann wurde sein Vertrag heute verlängert. Er ist unser dritter Torwart nach Tangvik und Heuer Fernandes. Und es wurde schon ein bisschen in unserem Discord so ein bisschen gesagt, das ist unser neuer Tom Mickel, der irgendwie seit 20 Jahren oder 20 Jahre bei uns beim HSV ist und auf weniger als 20 Pflichtspieleinsätze kommt. Aber man hat jetzt auch gesehen, also ich weiß nicht, ihr habt es ja bei Social Media gesehen, dass der HSV jetzt also seinen neuen Signature-Move hat mit diesen Karten. Ne? Ja, genau. Sammelkarten ist ja im Moment, also bei den Jugendlichen, ich weiß nicht, deine Tochter ist wahrscheinlich noch zu klein. Bei dir, Kai, was ist bei euch? Panini-Heft?
Völlig krank. Ja. Nee, die Karten.
Ja, Karten, okay. Und bei uns sind es Karten und Panini-Hefte, also was da für Geld gerade reingeht. Auf jeden Fall haben sie diese Karten und auch da scheint sich jetzt so ein bisschen abzuleiten von, dass es da ein Muster dahinter gibt, dass nämlich bei der goldenen Karte, dass es heißt, dass wenn die goldene Karte gezeigt wird und man noch nicht weiß, worum es geht, dass es um eine Vertragsverlängerung geht und bei einer blauen Karte um einen Transfer. Also jemand, der neu zu uns kommt, nämlich bei Grünberg, der hatte die blaue Karte und jetzt Vertragsverlängerung waren bei Hannes Herrmann und wer hat denn noch verlängert? Ah, war da noch einer dabei? Kriege ich gerade nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall hatten sie da dann die goldene Karte. Also das nur dazu. Und dann kam auch jetzt gerade in der Wolfsburger Presse, dass wohl auch der Transfer von Bobby
Glatzel
nach Wolfsburg wohl ziemlich in den Endzügen ist und man sich wohl um die so 1,5 Millionen geeinigt hat. Und aus meiner Sicht vom Geld her absolut in Ordnung für das Alter, für die fehlende... Ja, oder das fehlende System bei uns, wo er eigentlich nicht reinpasst, dann 1,5 Millionen für ihn zu bekommen. Also
finde ich. Er kann auch nochmal spielen, kriegt im Zweifelsfall, also sagen wir mal so, nicht weniger als beim HSV. Da kriegt er 2 Jahre Vertrag. Ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag hier noch laufen würde. Gefühlt ein Jahr, aber weiß ich nicht. Und ja, also ist auch zweite Liga mit Glatzel, machst du da auch, glaube ich, einiges richtig. Der ist ein klassisches Zweitliga-Format. Stürmer. Also
finde ich schade,
dass er geht.
Ja, schade finde ich es auch. Ist auf jeden Fall jemand,
der. Weil ich glaube, er hat nicht oft genug die Chance oder nicht oft genug die Chance bekommen, sich zu beweisen im letzten Jahr. Er wurde ja, also Damien Downs wurde ja auf Gedeih und Verderb, hatte man ja spielen lassen, wo ich denke, also Glatzel hat für mich immer, glaube ich, in den meisten Spielen, in denen er mitgespielt hat, einen Scorerpunkt, entweder Assist oder ein Tor geschossen.
Hat sich auch bitter verletzt zum Zeitpunkt da im Winter, wo er dann richtig Fuß gefasst hat gegen Bremen und danach war er verletzt.
Also ich weiß nicht, ob der Transfer dem HSV noch wehtun wird, so als zentraler Stoßstürmer, weil er auch so Kopfball, also ein großgewachsener Kopfballspieler ist.
Wie Selke, den wir dann
was? Eben ja, genau. So. Weil jetzt, was hat man jetzt noch? Rein Philippe? Und ja, sonst ist da gerade nichts, oder? Ja, und Paulsen, der auch nur im Rolli noch zum Volkspark kommt.
Auf den kann man nicht setzen, dass er 34 Spiele ja, genau. 90 Minuten macht. Das ist korrekt, aber ich denke, das wird eine Baustelle sein, eine Hauptbaustelle, so wie die Innenverteidigung. Der Vuskovic, also vielleicht der Vuskovic-Kauf auch
noch. Vuskovic gerade, ich weiß gar nicht, wer war es?
Breitenhof in Albion, ja. Die haben jetzt 30 Millionen und da dachte ich, 35. Als ich die Zahl gehört habe, so, okay, ich glaube, das ist, wenn der Erste jetzt schon so einsteigt mit 35, ja. Dann ist der HSV ja auf jeden Fall, glaube ich, raus vom
35 wurde ja gesagt, naja, genau. Also wenn das der Preis ist, dann können wir ihn auch zahlen, aber es ist natürlich ein völliges Quatschangebot, wenn es jetzt schon, also der gefühlte, also der Marktwert bei einem Transfermarkt ist ja nicht, dass das jetzt das in Stein gemeißelt ist, aber der gefühlte Marktwert von uns ist ja auch eher Richtung Minimum 50 Millionen plus.
Okay.
Dann hatten wir ja Sahiti nach Maccabi Tel Aviv ausgeliehen und da hatte man ja so ein bisschen gehofft, dass sie den kaufen aus der Leihe, aber Sahiti möchte nicht dort bleiben, fühlt sich dort nicht wohl im Sinne von
sicher,
genau. Wird erstmal wieder zurückkommen, beziehungsweise seine Berater schauen nach einem neuen Verein und schauen, also sein Marktwert ist gestiegen tatsächlich auch in der Zeit, wo er jetzt da war als Leihspieler. Und da wird jetzt gerade geschaut.
Wer auch im Schaufenster nach wie vor steht und getroffen hat im U20-Finale, Baldé hat das 2-0 gemacht und ich glaube, man hofft beim HSV, dass da möglichst viele
Euronen reinflattern.
Ja, dass auf jeden Fall viele Scouts im Stadion waren, die das irgendwie gesehen haben und vielleicht startet man noch das ein oder andere Top-Video Best-of von Baldé zusammen und verschickt es mal rum. Die Videos sind ja unfassbar bei ihm, wenn er da längs sprintet und das Tor macht und das Stadion ausflippt. Also da wäre natürlich mega, wenn man da nochmal eine gute Ablöse bekommt. Ich werde auf jeden Fall auch Team dann abgeben.
Warum? Also seid ihr alle Team abgeben bei Baldé?
Ja, also ich finde, irgendwie hat er jetzt genügend Chancen. Schlecht ist er nicht, kann auch immer sein, dass er noch komplett durchstartet. Ich vertraue da auch so ein bisschen dann auf die Meinung vom Coach irgendwie, der wahrscheinlich sagt, ja, er ist halt super schnell und kann es auch mal reinbringen, aber für deutlich mehr, also dass jetzt die unbegrenzte Luft nach oben ist, reicht es vielleicht nicht. Oder vielleicht sind noch irgendwie andere Eigenschaften, die nicht positiv sind, die defensive, but I don't know. Aber mich hat er jetzt auch nicht, bis auf halt die 1-2-3 Aktionen, die natürlich unfassbar waren, aber ja, sonst auch nicht überzeugt.
Ganz kurz nochmal, um das darzustellen, es war das 1-0, nicht das 2-0, nicht das jetzt gleich wieder hier.
Welches, wo, was?
Wann? Von Baldé, jetzt. Dann haben wir noch Noel Katterbach, der auch wo zumindest ein paar Vereine irgendwie jetzt in den letzten Wochen rumherwabern. Und zwar ist das einmal Braunschweig und Nürnberg. beides Vereine, wo ich sage, das würde passen. Kann ich mir gut vorstellen, dass er dort eine Chance bekommt. Also ist, glaube ich, genau
sein Niveau.
Sein Niveau und seine, ja, seine Kragenweite. Also das könnte passen.
Aktuell zumindest. Fadli soll auch noch ein bisschen
mit seiner Rolle etwas unzufrieden sein.
Verständlich. Also ich glaube, wenn man da Ersatz, also wahrscheinlich ist es so, wenn wir IV-Ersatz bekommen, dann kannst du auch gehen. Momentan hat man...
Ja, finde ich aber, kann ich Elfadli wenig nachvollziehen. Also ich bin ja aus, ich habe ja hier oft erwähnt, was für ein Riesenfan ich damals auch von Elfadli war zu Beginn der Saison. Ich finde, der hat eine unglaubliche Entwicklung, kommt ja aus einer der unteren Ligen, hat er jetzt einen irren Aufstieg die letzten Jahre gemacht. Und ich finde, der hat vom HSV immer genug Chancen und Spielzeiten bekommen und hat dann durch Leistung, was ja auch okay ist, also gar keine Kritik an ihm, aber wenn du dann mal die Leistung nicht bringst, und die hat er dann meines Erachtens oft nicht gebracht, dann rotierst du halt auf die Bank. Und dann waren halt die anderen da gerade ein bisschen besser. Und ich finde, jetzt wäre eher der Moment, nicht mit der Situation unzufrieden zu sein, sondern zu sagen, okay, jetzt habe ich mal nach 10 Jahren Aufstieg gefühlt, irgendwie mal eine Saison keinen Aufstieg hingelegt, sondern meinetwegen Abstieg. Jetzt gehe ich wieder in die Verfolgerrolle rein. So. Ich glaube mich auch, der ist gut integriert, der hat jetzt, kennt das Umfeld gut, ist mit vielen Jungs aus der Mannschaft befreundet. Ja, ich hoffe, dass er nicht geht und versucht, sich hier durchzubeißen.
Dompe sucht sich auch noch einen Verein. Ich denke mal Saudi-Arabien, haben wir letztes Mal schon thematisiert. Mal gucken, ob da ein Fisch irgendwie anbeißt und noch irgendwie was für ihn bezahlt oder zumindest irgendwie übernimmt. Ich glaube, der ist auch ein absoluter
Geldbraucher.
Streichkandidat, immer, genau.
Nach der Strafe, die ihm aufgebrummt worden ist, ist er jetzt erstmal, ja, also es wird ihm wahrscheinlich nicht so wehtun, aber es war schon...
Es gab
aber hat er im Trainerteam oder generell im Verein noch eine Chance? Habt ihr was gehört, ob er da irgendwie, oder ob er da mit dieser zweiten Sofahrt jetzt irgendwie auch, ob das Thema durch ist?
Ich glaube, dass er ziemlich viel Kredit verspielt.
Ja. Also ich glaube, dass, das Ding ist eher durch als nochmal, okay. Probieren wir nochmal.
Also so. Man hat ihn ja nochmal wieder mit in den Kader geholt, was aber eher ein bisschen daran lag, dass man eben auch die fehlenden Alternativen hatte.
Ja.
So. Und ich glaube, dass sich dort so viel kaputt gegangen ist und man so viel Vertrauen verspielt hat.
Also nochmal ganz kurz zur Einordnung, weil wir ja öfter mal Spieler haben, die in die Saudi Pro League wechseln. Ne? 47 Spieler, und das ist ganz schön viel, sind jetzt bei der WM dabei, die in der Saudi Pro League spielen. Und wenn man das mal mit der Ehrendivision, wo jetzt zum Beispiel unser Freund Reis spielt, der spielt in Belgien. Mhm. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel mal mit der holländischen Liga vergleicht, da spielen nur 30 Spieler bei der WM. Also diese Saudi Pro League, die gewinnt immer mehr Stellen an Stellenwert dazu. Nur mal als Vergleich, die Bundesliga stellt 94, also ungefähr doppelt so viele Spieler nur wie die Saudi Pro League für die WM. Also da muss man aufpassen, dass sich da nicht irgendwann...
Also du siehst ja einfach, wo das Geld ist, ne? Also wo man sich... also es ist
hoffentlich
ja
nicht nur kurzfristig, nicht langfristig.
Es ist ja nicht das Sportliche, was die Saudi... oder die wie heißt die League?
Saudi
Pro League. Das Sportliche, was die Spieler reizt, sondern es ist in erster Linie die Kohle. So. Und das ist eher erschreckend.
Ich finde, das sieht man relativ krass. Als ich mir das brasilianische Team angeguckt, war ich so, oh, kenne ich nicht alle. Habe ich mal durchgeht.
Douglas Santos.
Ja, unter anderem. Ja. Links hinten Stammspieler. Ja. Und da habe ich mal geguckt, wo spielen die alle? Gut, Santos natürlich bei Petersburg, echt so ganz an der Spitzenfront, wo man sagt, puh. Aber ganz viele natürlich so, also Premier League oder also immer überall so Vereine, so Man U, die tendenziell, die Wolfsburgs sozusagen irgendwie dann auch so von Deutschland, also von dem jeweiligen Land sind. Natürlich auch einige so Saudi oder so. Also die sind schon immer, irgendwie hatte ich mal so immer das Gefühl, sind in Tendenz immer da, wo es die meiste Kohle gibt. Ist eben auch natürlich null zu verübeln. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie nach Asien gehen würde, ich würde in China spielen, keine Ahnung, ich würde da, gut, dann gib mir da irgendwie den geilsten Vertrag und ich gehe da hin, alles geil. Siehst du wahrscheinlich ein bisschen differenziert, wenn du irgendwie aus Deutschland kommst, ein bisschen Ahnung hast hier, aber fand ich auch irgendwie spannend. So Newcastle und so hat auch viele. Also, ja, was haben wir noch?
Am Wochenende gab es einiges auch noch rund um den HSV. Es gab nämlich einmal das Blutspenden im UKE, was immer von Nordtribüne e.V. Organisiert wird. Und das muss ich sagen, also ich war selber nicht da, weil ich mit Abschlag unterwegs war. Wir haben in Brome gespielt, kann ich gleich noch was zu sagen. Auf jeden Fall war ein Blutspenden im UKE und da war unheimlich viel los. Also die ganzen aktiven Szene hatte Stände aufgebaut und man konnte draußen irgendwie, also man hat Blut gespendet, hat Geld dafür bekommen und dieses Geld konnte man dann draußen wieder in
Bier investieren.
Naja, in Sachen in,
oder Spenden,
in Essen, die von, ja, von der Szene bereitgestellt worden ist, in irgendwelche Getränke und haben sie ganz viel aufgestellt.
Wie so ein Sanifair-Gutschein.
Genau, so. Und der dann wieder in die aktive Szene geht. Also, die Leute haben Blut gespendet, für ein, ne, was eine gute Sache ja, ist, gut, was unheimlich wichtig ist. Und das Geld, was sie bekommen haben sie dann wieder in die Szene gesteckt und haben dann Aufkleber und in, was in die Choreokasse. Und tatsächlich echt cool gemacht, auch vom UKE eine tolle Aktion.
Schöne Idee auch, ja.
So, und alles super nett aufgebaut. Kann ich nur, wenn es das nächste Mal ist, jedem ans Herz legen, dort auch einmal, wenn man Blut spendet, dann dorthin zu gehen und dann für einen guten Zweck auch mit der Raute eben dort Blut zu spenden. Ja, wie ich eben schon sagte, wir waren mit Abschluss unterwegs, wir waren in Brome, tatsächlich bei den Legenden Brome, das ist ein HSV-Fanclub dort.
Wo ist das? Wo liegt das?
Bei Wolfsburg.
Ja, ja.
Wolfsburg, Braunschweig, da die Ecke.
Ja, ja, ja.
Und da waren wir schon ziemlich häufig. Also ich glaube, es ist einer der Fanclubs, wo wir echt am häufigsten mitgespielt haben. Immer sehr herzlich, sehr nett und diesmal richtig groß. Die haben da so eine Burg in Brome. Ein bisschen anders, als man sich so eine Burg vorstellt. Das ist eigentlich nur so ein Turm und so ein Gebäude. Also und da haben wir draußen, Wetter war nicht ganz so optimal, haben wir gespielt und waren irgendwie 500 Leute da. Ist immer cool, wenn du irgendwie außerhalb von Hamburg bist und dann geil, stehen da 500 HSV-Fans und drehen da am Rad. Geil, ja. So, war wirklich ein schöner Samstag und danach dann wurden wir noch, das ist auch wieder so geil, Chris bei Instagram noch geschrieben, so im Nachbarort war noch so ein Fest-Heiratsmarkt, irgendwie so ein Festzelt, wo dann so ein Stadtfest ist und dann schrieben sie uns noch, ja, kommt gerne vorbei und so, ihr kriegt hier kostenlos Eintritt und so und dann erzählten die, dass dort wirklich so ein Standesbeamter ist und dann kannst du dort heiraten, abends auf dem Festzelt mit so einer christlichen Urkunde und das ist wohl 24 Stunden gültig und so. Habe ich nur gedacht, das ist auf jeden Fall lustig, wenn ich morgen nach Hause komme und dann habe so nach 24 Stunden noch kurz geheiratet. So, also ja. Was auf dem Dorf so los ist.
Deine Frau so, wie witzig.
Ja, geht so. Aber ja, deswegen mit Abschlag unterwegs war wieder ein wildes Wochenende.
Gibt es zum HSV eigentlich eine Retro-Kollektion?
Retro?
Ich habe mich gefragt, die deutsche Nationalmannschaft hat ja die sehr oversized, überschnittene Retro-Kollektion. Ich fand sie vor 2 Jahren, die Merch, noch besser als dieses Jahr. Aber trotzdem, warum gibt es das nicht? Also es könnte natürlich sein, dass man früher dann halt nicht bei Adidas war und dann dementsprechend die angelehnten Designs dann irgendwie, dass es schwierig ist.
Aber es gibt ja Adidas-Designs.
Aber, ja, also müsste ja schon irgendwie sein, so ein Trikot, was man halt irgendwie früher auch so ein bisschen hatte und da war er so mal vieler oder davor, ich weiß nicht, was da war, I don't know. Und, aber ich finde trotzdem so eine, so damit so eine Oversize-rote Jacke mit weißen, keine Ahnung, also irgendwie so in cool gibt's, kann man bestimmt so ein paar Dinger und da kann es nicht sein, dass nur die Nazio, die wirklich jetzt mal geschafft hat, seit einigen Jahren, wo man sagt, so, ey, den Merch kann man sich ab und an mal hier kaufen oder so eine coole Hose, besser ist als noch so ein HSV, die sich auch sehr gemacht haben, finde ich, im Merch-Bereich. Aber da geht noch mehr. Das ist nur ein kleiner Anstoß, vielleicht da nochmal hingucken und vielleicht da nochmal das eine oder andere rausbringen.
Vielleicht laden wir sie einfach mal ein vom Merchandise.
Aber,
ja, mal Rede und Antwort. Ja. Aber es gibt zum Beispiel vom Supporters Club, gibt es mittlerweile, also was auch der HSV mittlerweile betreut mit der Merchandise-Abteilung, gibt es jetzt so Trainingsjacken und die sind auch auf Oldschool gemacht und die sehen ziemlich cool aus.
Auch also, so ein geiler Oldschool-Schnitt.
Ja, genau.
Überschnitten.
Ja, ein bisschen überschnitten und dann so ein bisschen
die Ballonform ein bisschen.
Ja. Genau, so ein bisschen seidiger Stoff.
Ja, ja, ja.
In Rot gibt es die.
Ja, denn, rot, weiß, schwarz.
Ja, ja, genau. Ja.
Also
ja,
sowas finde ich irgendwie geil. Aber ja, von was? Supporters Club?
Supporters Club, ja.
Ach, stimmt, das habe ich gesehen. Das
oder hinten steht so drauf ganz groß auch einmal Supporters, HSV Supporters oder so, also so ein bisschen auf alt gemacht und so.
Das sieht schon retro, das sieht schon cool aus.
Es gibt ja auch diesen Insta-Typen, der halt immer die, so hätte ich das neue Heimtrikot von Mannschaft ABC gemacht und wenn der sich immer den HSV vorknüpft jeden Sommer, ich finde, der macht richtig geile Dinge. Also der macht immer bessere Dinge als Adidas, finde ich.
Ja, so ein paar Sachen sind da.
Ich frage mich, wie das läuft. Also,
mir ein guter Freund letztens erzählt, dass er meinte so, Kai, kennst du eigentlich die HSV-Traditionsmannschaft? Und dann meinte ich so, ja, so ein bisschen, aber nicht viele Spieler. Und dann meinte er so, ja, geil, ich bin da jetzt Physio am Wochenende. Die haben ja auch immer ein paar Spiele, die spielen ja richtig. Und da ist mir mal so aufgefallen.
Stübi hat ja auch schon mal mitgespielt.
Ja, das spielt ab
und an. Stübi hat ja auch mitgespielt, genau. Und jetzt war mein Freund Mo Falke da jetzt als Physio einmal Ersatz. Oder ich weiß nicht, ob es jetzt nächste Woche ist oder dieses Wochenende war. Und dann habe ich mal reingeguckt, weil du gerade über Retro-Geschichten meintest, da sind ja auch noch viele Mannschaftsbilder in Retro-Designs drauf und oder nicht ganz Retro, aber sehr alte Designs. Und würdet ihr noch viele Spieler kennen aus der Traditionsmannschaft? Also wisst ihr, wer da sich so rumtummelt?
Schnurr, Gold.
Ja. Fangen wir am Tor an. Golz hätte ich auch getippt.
Golz, genau. Uwe Hain noch und Nils Bahr. Okay. Nils Bahr sagt mir zum Beispiel schon weniger. Hm. Warst du mal beim Spiel von der Traditionsmannschaft?
Ja, wir haben mit Abschlag mal danach gespielt, nach einem, und zwar, das war, glaube ich, in Tindorf.
Sind da immer so ein paar Fans am Start oder ja, spielen die schon?
Die
so?
Kannst du auch richtig buchen, ja, glaube genau. Ich. Ne? Also, ja, ja. Die buchst du so, wenn du irgendwie dein Stadtfest hast, dann buchst du die HSV-Traditionsmannschaft und dann kommen die da angewackelt. Vorher gibt es wahrscheinlich nochmal kurz hier in der WhatsApp-Gruppe so: ey, hier brauchen wir 11 Leute, kriegen 1000 Euro oder keine Ahnung was, kommt mal rum und dann wird dann schön eine kleine Sportanheit für die Alten und dann. Ist geil für die für das Stadtfest wahrscheinlich so.
Geil. Ja, aber apropos so Traditionsmannschaft. Ich habe letzte Woche habe ich Basti Reinhardt gesehen, getroffen und kurz mit ihm gesprochen, weil wir auf einer gleichen Veranstaltung waren. Und zwar hat er, es gibt ja im Moment dieses große, diesen großen Schal, der unten am Dock 10 hängt. Und oder Dock 11, nee, Dock 10, ne? Ich meine, es ist Dock 10. Hafen. Auf jeden Fall am Hafen. Und vom Volksparkett gab es letzte Woche eine Barkassenfahrt, wo wir mit Abschlag dabei waren. Und Michi und ich waren als Interviewgäste da eingeladen. Und Basti Reinhardt war als Interviewgast da. Da waren welche von der Nordtribüne da, die was erzählt haben. Und dann haben wir eben noch zwei Stücke gespielt und unplugged. Und dann sind wir an diesem riesen Banner vorbeigefahren, also wirklich nah dran. Und ich habe tatsächlich, da sind ja 150.000 Mitgliedernamen drauf. Und ich habe tatsächlich Jan Fiete, also meinen Sohn, habe ich gespottet, direkt mit den Namen. Und ich sag, ist unglaublich.
Foto gemacht?
Ja, natürlich ein Foto gemacht. Meine Frau konnte es gar nicht glauben, als ich ihr das geschickt habe.
Krass.
Bin ich beim zweiten Mal vorbeifahren, habe ich es dann extra nochmal gefilmt, damit sie es glaubt, dass ich es nicht mit irgendwie KI irgendwas nachgebaut habe. Und auf jeden Fall war Basti Reinhardt dort auch und ich fand es mega interessant zu hören. Der ist ja also als Special Coach ist er irgendwie beim HSV unterwegs und ist für Defensive im Nachwuchsbereich zuständig. Und auch Dauerkartenbesitzer mittlerweile mit seinem Sohn geht immer, sitzt oben in 1C mit seinem Sohn und guckt dort die Spiele. Also super sympathisch, muss ich sagen. Und der hatte dann auch so ein paar Geschichten auch erzählt, weil wir ja am Anfang auch nochmal über Polzin sprachen und Polzin hatte ihn zum Beispiel in die Vorbereitung zum Spiel gegen Werder Bremen reingeholt, um von ihm, weil er weil er weiß, wie ein Derby funktioniert und er schon Derbys mitgemacht hat, um ja, da geil. Der Mannschaft einmal zu erzählen, was bedeutet das eigentlich, so ein Derby zu spielen. Und das finde ich wieder, das sind dann so diese Kniffe, die ich einfach an Polzin wirklich, wirklich liebe, dass er versucht immer wieder die Spieler mit anderen Sachen, mit neuen Impulsen und sei es mit den Trikots von ihren Heimatvereinen oder von jetzt so ein Basti Reinhardt reinzuholen und zu sagen, ey, erzähl mal, wie ist denn das eigentlich, so ein Derby, um die Mannschaft da irgendwie abzuholen. Und
Gemeinschaftsgefühl, ne?
Gemeinschaftsgefühl.
Ja, einzustimmen auch, ne?
Da hat er Basti Reinhardt eben erzählt, dass er mit seinem Sohn da war und sein Sohn damit rein durfte und dann saßen sie da in dieser Mannschaftsbesprechung und sein Sohn und er dann das erzählt und er fand, das war einfach, also hast du richtig gemerkt, wie begeistert er war von der geil. Arbeit und wie das Ganze da so läuft. So, und das fand ich echt
schön,
fand ich schön zu hören, so, dass dann auf vielen Ebenen da versucht wird, die Leute irgendwie und die ehemaligen Spieler auch mit zu integrieren und den Kader oder auch so eine Sachen dann einzustellen.
Die HSV-Familie auch immer mitzunehmen, ne? Auch von früheren Leuten, ne? Dass sie halt wieder noch dabei sind, ja. Wertgeschätzt werden.
Ja, also das war, wie gesagt, war eine coole Fahrt und jeder, der die Chance hat, sollte nochmal runter an die Elbe und sollte sich diesen Riesenschal anschauen. Das sieht schon geil
sehr
aus.
Sehr schön, ja.
Also habe ich, glaube ich, auch von, irgendwo habe ich es gesehen.
Ja?
Habe ich geträumt?
Wow. Oder beides?
Beides. Abgefahren. Also, oder irgendwie zu viele Videos,
noch nicht.
Zu viele bei Social Media gesehen, weil, egal, I don't know.
Ja.
Abgefahren. Naja, gut. Was haben wir sonst noch so? WM geht's weiter, Deutschland Weltmeister.
Ja. Jetzt Elfmann-Küste erstmal, ne?
Ja.
Elfmann.
Also,
ja,
wird das ein bisschen schwerer. Also, ich glaube, Achtelfinale wird schwierig, weil wir dann auf einen so wie Frankreich treffen könnten. Also, das ist.
Ja.
Es wird, ja, spannend.
Ich bin Spanien gespannt. Spielt noch.
Ja.
Die sind wahrscheinlich auch gut. Bin ich mir auch eure Meinung gespannt. Absoluter, für mich absoluter Schlag ins Gesicht.
Ja.
Meine Frau, ihr wisst, sie ist halb Spanierin,
ja.
Von gefühlt, so wie sie sich gibt, Deutschland versus Spanien, so 99% Spanierin. Also macht keinen Hehl draus, dass sie für Spanien ist, wenn Spanien in Deutschland spielt. Hat sich ein Trikot bestellt, natürlich habe ich für unsere Tochter ein Deutschland-Trikot bestellt, jetzt hat sie dann
gut.
Ist ja klar, ne?
Ja.
Ein Spanien-Trikot auch für sie bestellt. Na gut, ist okay.
Versucht für deine Tochter auch ein Spanien-Trikot?
Ja, genau. Versucht sie mal zu beeinflussen und so, ne? Ist schon mal ganz wichtig. Hat sie selber
für sich selber. Das Paket kam nie an.
Ja, war natürlich am Donnerstag, als die WM losging,
gleich
war
dann,
ja, war Trikottag in der Kita. Ja. Hat sie so das Spanien-Trikot rausgelegt. Aber wer arbeitet morgens? Meine Frau. Wer bringt unsere Tochter morgens in die Kita?
Sie wollte es nicht anziehen.
Ich so, was soll ich machen? Ja. Sie wollte unbedingt das Deutschland-Trikot anziehen.
Ja. Ich habe es nicht gesehen, Schatz. Sorry.
Ja, und sie selber hat sich auch das Spanien-Trikot bestellt. Aber Achtung, wer ist denn?
Cucurella.
Ja.
Oh, es ist
maximale Provokation.
Ja, wirklich.
Und es ist auch so, dass es nicht mehr
witzig ist. Hat sie es mit Absicht gemacht?
Ja, klar hat sie es mit Absicht gemacht.
Ey,
das ist so doch, als wenn... Ey, keine Ahnung, du...
Nee, nee.
Das ist irgendwie so... Du bist irgendwie Schalke-Fan und dann zieht der Gegenüber das Trikot von Anderson an, weil der da irgendwie das 1 gegen HSV noch schießt oder so maximal in your face.
Nee.
Was ist das?
Absolutes
No-Go. Das landet auch im Mülleimer, keine Sorge.
Ja.
Und das ist
kannst du es nicht mal bei 90 Grad waschen?
ja, nicht, dass unsere Tochter hinterher passt.
Ach ja, ja.
Okay. Ich wasche bei 100, 150 Grad lieber, irgendwie sowas. Das
ist eine Figur an. Das ist schon wirklich.
Da ist mir noch nicht mal, das ist selbst, wenn man irgendwie diese Pauli-HSV-Nummer, man würde dann. Es ist alles.
Scheidungsgrund.
Ja, ich wüsste nicht, was ist eine krasse. Und ich hatte wirklich. Also bei HSV spielt mich auch ein Hals, aber irgendwie catcht mich diese Deutschland-Nummer bei großen Turnieren manchmal noch mehr. Ich glaube, weil einfach es um so eine ganze Nation dann nochmal geht. Und da diese Handnummer, ich hatte schlechte Laune. Mhm. Die ganze, und ich habe es noch in Spanien geguckt, die ganze Zeit. Und dann war die Familie war da auch so Spanien. Ich habe jetzt wahrscheinlich vor einem Jahr vom Podcast schon mal erzählt, aber das war wirklich absolute Krise. Und dann haben die ja immer auch gesagt, nee, das war wirklich Hand und so. Ich wollte da keinen Streit auslösen, bin auch einfach nicht auf die Diskussion eingegangen. Aber jetzt mit diesem Cucurella-Trikot, da kommt es doch mal wieder hoch. Das ist so.
Das ist auch so unnötig
einfach. Ja. Das ist so, als wenn, keine Ahnung, ich.
Wie du sagst, du kommst.
Spanien-Trikot, check, Haken dran.
Ja.
So, aber das muss
unter die Nase rein.
Ja.
Das ist schwierig.
Das ist, genau, wie du sagst, Andersen-Trikot auf Schalke, denn ein Bayern-Trikot.
Ja, also irgendwie so wirklich so ganz so das Beschissenste, was du dann da dem.
Aber das machen auch nur Leute, die Fußball mit V schreiben.
Ja, absolut. Natürlich, interessiert sich alle 2 Jahre mal dafür und dann auch nur für Spanien und dann so, ja. Das sind die Schlimmsten.
Da lassen wir uns nochmal was einfallen.
Ja.
Ist der neue Spielplan schon draußen oder wann kommen die immer, die neuen Spielpläne?
Nee, dauert noch ein bisschen. Ich glaube Ende Juni, weiß ich wirklich nicht.
Ich hab's mal gelesen.
Ich hatte auch, ihr hattet auch, glaube ich, vor 1-2 Wochen gesagt, dass die.
Hörst du unser Podcast regelmäßig?
Ticke, die letzten 2 Folgen, als wir mal geschrieben haben, habe ich mal reingehört. Okay. Und dann haben wir ja geschrieben, Kai hat immer mit diversen Leuten gesprochen. Ja. Und da hattest du ja gesagt, dass die Ticketpreise nur moderat angehoben werden. Aber ich glaube, in den Businessbereichen da scheppert es ein bisschen döller, glaube ich, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber sag gerne mal was dazu, die Leute aus der Community. Ich glaube, die Businesspreise, da knallt es richtig, damit die normalen Ticketinhaber nur mit 1, 2, 3 Euro mehr belastet werden, glaube ich.
Ich weiß nicht genau, warum und wieso, aber
ich hörte mal was um die 30%.
Ja, ich glaube, es ist sehr individuell auch und I don't know.
Ist fast also, dieser Hoeneß-Satz, ne? Damit ihr für 17 Euro in der Südkurve stehen könnt, müssen den Leuten in dem Business losbereichen.
Ich weiß nicht, was Sport 5 da noch, was für Dienste im Hintergrund laufen, weil Sport 5 übernimmt das ja, ich weiß nicht, ob HSV irgendwie, ob die Kohle 1:1 zu HSV geht oder ob da Sport 5 komplett ausquetscht oder was weiß ich. Unsere Preise für die Loge sind ja immer noch nicht, oder ich habe nichts gehört zumindest. Mhm. Ich werde berichten, aber ich glaube, dass es auch teurer wird und wir müssen irgendwie tricksen oder irgendwie mehrere Personen auf ein Ticket oder I don't know, was weiß ich.
Das ist ja auch eine Milchmädchenrechnung, ne? Also mehrere Personen auf ein Ticket.
Ja, kannst du halt nicht immer hin, ne? Also das, dann ist es so, dass so der eine, zum Beispiel jetzt
eine, aber der Preis bleibt der gleiche.
Ja, aber du teilst ihn.
Also wenn du jetzt irgendwie 12 Leute hast und der eine meint, ich kann nur die Rückrunde, dann holst du den 13 rein, der die Hinrunde übernimmt und die beiden teilen sich dann irgendwie die.
Ja, aber der Preis bleibt der gleiche. Du für dich persönlich
wärst das ein bisschen.
Ist ja natürlich das, was zählt dann. Oder man hat 12 Tickets und teilt sich das durch 20 oder durch 15, 3 können immer nicht. So, aber das, wir machen das jetzt und vielleicht
gegen Bayern
so.
Wollen sie alle.
Ja, genau.
Dann, und gegen Paderborn sind alle frei.
Dann muss man natürlich trotzdem irgendwie ins Stadion kommen.
Also es wird ein spannender Sommer, weil gefühlt gibt es bisher nur Abgänge. So Grönbeck ist eine Festverpflichtung, der war im letzten Jahr schon dabei, sonst hast du jetzt irgendwie Stürmer abgegeben. Deadline Day.
Gartos Prediction jetzt schon, dass auf jeden Fall wie im letzten Jahr wir
in der letzten Deadline Day 5 Tage, in der letzten drei bis Tage, keine Ahnung, sowas.
Also bei Vieira hört man ja auch, dass dass Arsenal auf jeden Fall pokert und wartet, ob noch irgendjemand die 20 Millionen bezahlt. Also Vieira hat gesagt, er möchte zum HSV und der HSV möchte ihn haben, aber nicht für den Preis. Mhm. Und Arsenal sagt, okay, wir pokern und warten, ob irgendjemand zahlt. Ich denke, bei Vieira wird es, wenn, dann auch eine späte Entscheidung
geben. Naja. Wahrscheinlich nicht zu spät, weil dann ist, also aus Arsenal-Sicht, ne, weil wenn es am letzten Tag, dann kriegst du natürlich super günstig, aber ich denke mal, bei einigen Vereinen wird da vielleicht nicht erste Option sein, wenn sich die erste Option aber zerschlägt, der Wunschspieler geht zum anderen Verein, dann ist Vieira so ein bisschen, na gut, dann gucken wir mal da. Also
nach der WM wird das Transferkarussell einfach...
Das wollte ich sagen, ich glaube, dass dieses Turnier wird abgewartet und dann gucken alle Vereine in Europa, okay, welcher Spieler performt, welcher nicht und wen kann man denn irgendwie positionsgetreu vielleicht für weniger Geld irgendwie ranholen und dann, glaube ich, kommt auch mehr Schwung in die Vieira-Personalie. Ja.
Gut. Bones, so schön, dass du da warst.
Ja, immer wieder gerne.
Kannst häufiger vorbeikommen.
Das wiederholt. Hat mich sehr gefreut, ja.
Ja,
das war mega geil.
Hast du noch Dauerkarte?
Was? Nee, ich bin im letzten Jahr raus, als die Preise auch veröffentlicht wurden, habe ich gesagt, das ist dann auch für mich die Schmerzgrenze erreicht. Ich war beim Heimspiel gegen Bremen, beim 3-2 da, geil, mit dem Tor der Saison von Vuskovic mit der Hacke. Und ansonsten leider nicht, nein.
Okay.
Aber steht im Raum, dass ich jetzt wieder zurückkomme.
Das große Comeback.
Ja.
Ah. Hey, ist geil. In diesem Sinne,
nur der HSV.
Nur der HSV.